Die Adventszeit ist so die Zeit, in der wir Karten bekommen, so Weihnachtskarten. Ich weiß nicht, vielleicht bist du ein ganz eifriger Kartenschreiber, Kartenschreiberin. Ich muss hier mal gestehen, ich bin es nicht. Das ist einer meiner größten Versagen in der Adventszeit immer. Ich schaffe es nicht, den Leuten irgendwelche Weihnachtskarten zu schicken. Wir nehmen uns das immer vor und dann irgendwie schaffen wir es nicht. Ne? Ich habe euch mal eine Weihnachtskarte mitgebracht am Anfang. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2023 wünscht mir die Stadt Ochsenfurt, der erste Bürgermeister, der Peter Jux. Und das ist ein wunderschönes Foto vorne drauf. Ne? Hat auch Seltenheitswert, die tief verschneite Ochsenfurter Altstadt, ne? Klasse. Aber dann habe ich doch ein bisschen gestutzt, was steht denn da in der Karte? Was würde denn da normalerweise drinstehen in so Weihnachtskarten? Ne? Ich hatte eigentlich vor, im Vorfeld zu dem Gottesdienst mal ein paar Leute in der Stadt zu fragen, was ist ihr größter Wunsch für Weihnachten? Aber irgendwie mit der Stimme war das bis vor ein paar Tagen noch so, dass ich gedacht habe, vielleicht stehe ich hier gar nicht. Insofern, was denkt ihr, was wünschen sich die Leute 2023 zu Weihnachten? Also so die großen Dinge. Frieden wahrscheinlich, genau. Und hier steht jetzt in der Karte drin, der Offensivkrieg ist der Krieg eines Tyrannen. Wer sich jedoch verteidigt, ist im Recht. Das ist der Weihnachtswunsch, hat Voltaire gesagt. Und da ist schon auch was Wahres dran, was der Voltaire da sagt. Es ist nicht ganz falsch. Ne? Aber es ist schon ungewöhnlich, das in einer Weihnachtskarte zu finden. Und wenn der Krieg sozusagen schon den Weg in die Weihnachtskarten gefunden haben, dann fühlen wir, dass der größte Weihnachtswunsch wahrscheinlich schon von allen Leuten, egal ob sie Gott kennen oder nicht, Frieden ist. Und deswegen passt es auch, dass wir in unserem letzten Teil unserer Predigtreihe, wo es ja um die Thronnamen von Jesus geht, aus dem Propheten Jesaja, der Jesus, wenn man es anschaltet, wird es auch gehen, so, der ein Kind ankündigt, ein Kind wird uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann werden diesem Kind diese Ehrennamen gegeben, Wunderrat, Gott, Held, Ewigvater, Friedefürst. Mit diesen vier Thronnamen Jesu, denn das ist eine Prophezeiung auf Jesus, haben wir uns in den letzten Wochen beschäftigt. Und wir haben verstanden in den Predigten, dass alle diese Doppelbegriffe unseren Herrn Jesus kennzeichnen, sein Wesen, Wesenszüge von ihm beschreiben. Und gleichzeitig haben diese Wesenszüge ganz viel auch mit uns persönlich zu tun. Denn Jesus behält sein wunderbares Wesen nicht für sich, er will uns damit dienen. Die ersten drei Begriffe haben wir schon erklärt bekommen und heute, beim heutigen Begriff ist es nicht anders. Auch da geht es darum, Eigenschaften von Jesus, aber gleichzeitig will er mit diesen Eigenschaften dir dienen. Es geht um den Friedefürst. Und wir wollen am Anfang einfach mal erst einen Blick auf die beiden Worte werfen, aus denen dieser Thronname Jesu zusammengesetzt ist. Da ist einmal der Fürst. Nun, das Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben und deswegen stehen da zwei hebräische Worte. Das hebräische Wort für Fürst oder das hier mit Fürst übersetzt wird in der deutschen Bibel, heißt Zar. Das kommt ungefähr 400 Mal im Alten Testament vor, meistens in der Regel für Menschen und wird im Deutschen mit Fürst übersetzt, müsste eigentlich heißen oberster Führer des Heers, also Feldherr, Oberbefehlshaber, wäre eigentlich eine korrekte Übersetzung. Und das Interessante ist, dass wenn Jesus hier mit Fürst tituliert wird, dass er eben nicht als König auftritt. Eben haben wir gerade noch Lieder gesungen von Jesus als König, ne? Aber hier dieser Thronname ist nicht Jesus der König, sondern Jesus der Oberbefehlshaber. Und ich finde, das ist so ein gutes Zeichen dafür, dass in dem Moment, wo Jesus auch auf die Erde gekommen ist, er sich auch in allem vollständig dem Willen des Vaters unterstellt hat, dass er den Willen Gottes umsetzen wollte, total, vollständig. So wie ein Feldherr das macht, was der König ihm auftritt, im Auftrag des Königs. Und was ist Jesus jetzt für ein Feldherr? Wie und wofür kämpft er? Normalerweise, wenn so Leute losziehen, Oberbefehlshaber mit einem großen Heer, dann ziehen sie hinter sich eine Schneise der Verwüstung, der Zerstörung. Am Ende mag es einen Triumph für den Feldherrn geben, aber den haben ganz viele andere bitter bezahlen müssen. So ein Feldherr ist Jesus nicht. Er ist ein Feldherr des Friedens. Und das hebräische Wort, was hier steht, das kennt ihr alle, es ist Shalom. Das ist jetzt ein Wort mit einer unwahrscheinlichen, wie das die Sprachwissenschaftler sagen würden, mit einer semantischen Breite. Das heißt, es hat nicht nur eine Bedeutung im wörtlichen Sinn, wo man das übersetzen kann, sondern da schwingt unwahrscheinlich viel in diesem Wort Frieden mit. Der eigentliche Wortstamm kommt von einem Verb, das könnte man übersetzen mit vollständig machen, heilen, reparieren eigentlich. Und ich möchte euch mal ein Beispiel aus der Medizin geben, was Shalom ist. In der Medizin kennen wir natürlich Heilung. Wir Ärzte, wir lieben Heilung. Dafür stehen wir ja da. Wir möchten gerne beitragen, dass Menschen geheilt werden. Und das passiert ja, Gott sei Dank, immer wieder auch und manchmal nicht. Und wir teilen als Mediziner diesen Heilungsprozess so ein. Oder es gibt so unterschiedliche Arten von Heilung. Ne? Manchmal ist man als Arzt schon froh, wenn so eine Krankheit so ein bisschen zum Stillstand kommt. Das nennen wir Remission. Und wir würden sagen, das ist eine teilweise Remission. Die Krankheit ist irgendwie noch da, wir können das messen, wir können da irgendwie Bilder machen und so. Aber irgendwie der Patient, der Mensch, kann gut damit leben. Partielle Remission. Und dann gibt es manchmal bei Krankheiten so einen tollen Moment, wo man dem Patienten sagen kann, eigentlich weiß ich, die Krankheit gibt es noch, aber wir finden gar nichts mehr. Wir machen so Bilder und Laborwerte, alles ist cool. Eine vollständige Remission nennen wir das dann. Aber es gibt auch eine Heilung in der Medizin und das ist so die allerbeste, das ist diese vollständige Heilung, diese Wiederherstellung des total gesunden Zustands. Dann sagen wir als Ärzte, das ist eine Restitutio ad integrum, eine vollständige Heilung zum Ursprungszustand und das wünschen wir uns eigentlich. Und das ist eigentlich das, wofür das Wort Shalom hier steht, eine vollständige Wiederherstellung. Wenn wir jetzt mal von diesem Bild vom Krieg und vom Feldherrn ausgehen, dann sagen wir, Shalom ist die Abwesenheit von Krieg und stattdessen stabile politische Verhältnisse. Aber mehr noch, Shalom ist Heimat finden, versorgt sein, seinen Lebensunterhalt in Würde bestreiten können. Aber mehr noch, es ist Gesundheit an Leib und Seele und komplettes Wohlbefinden. Und noch mehr, genau, gelingende Beziehungen zu Mitmenschen in den Partnerschaften, in den Familien. Und mehr noch, besser, versöhnt sein mit Gott. Das alles schwingt in diesem Begriff Shalom mit. Und das alles schwingt mit, wenn ein Jude zu dir Hallo sagt. Denn in Israel sagt man für Hallo Shalom. Und da sieht man schon, wie leer unsere Sprache ist, wenn wir Hallo sagen. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich so bedeutet. Shalom bedeutet das alles. Der Friedefürst aus unserem Jesaja-Text bedeutet also Fürst des Shalom. Oder ganz wörtlich der Heerführer, der in den Krieg zieht, um das Zerbrochene vollständig zu heilen. Ist ein bisschen umständlich. Bleiben wir bei Friedefürst. Damit wir jetzt also besser verstehen, was eigentlich dieser Weihnachtsfriede ist, von dem wir heute am 4. Advent ja gerne hören wollen und den wir uns eigentlich nicht nur in den Weihnachtskarten wünschen, sondern in echt, damit wir das besser verstehen, fange ich jetzt mal an, die meisten, die mich kennen, die wissen, dass ich es gerne mache, was das alles nicht ist. Denn ich denke, manchmal hilft einem drüber nachzudenken, was eine Sache nicht ist, wird die Sache klarer. Also, der Weihnachtsfriede ist nicht der politische Friede. Er ist nicht der Friede zwischen Völkern und gesellschaftlichen Kräften. Schaut mal her, 2000 Jahre nach Weihnachten Jetzt fragt ihr euch mal, gibt es schon mehr Frieden auf dieser Erde? Haben wir da was erreicht? Wenn es Jesus also darum primär gegangen wäre, dann wäre es echt ein Epic Fail gewesen, diese ganze Geschichte mit Bethlehem und später. Aber hören wir doch mal auf Jesus selbst. Er stellt das ja klar. In Matthäus 24 oder aus Matthäus 24 zwei Verse sagt Jesus: Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken, es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Denn weiter unten, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Weihnachten schafft also keinen Weltfrieden. Jesus hat das selbst so vorhergesagt. Aber versteht mich nicht falsch. Als Christen sind wir natürlich berufen, im Kleinen und im Großen Friedensstifter zu sein. Friedensstifter an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Wenn du Politikerin oder Politiker wirst, darfst du auch am Weltfrieden arbeiten. Das ist total okay. Aber es ist nicht der Weihnachtsfriede. Okay, nicht der Weltfriede, dann wenigstens mein innerer Friede. Ist der Weihnachtsfriede dann vielleicht so ein, wie könnte man das formulieren, so ein saisonales oder vielleicht auch manchmal hoffentlich länger anhaltendes, stressfrei, sorglos, zen, positive vibration Gefühl? Ich gebe mich dem Weihnachtsfrieden hin und alle Sorgen sind dann weggejinglebellt. Jetzt magst du vielleicht sagen, Sven, jetzt mach mal bitte nicht alles schlecht. Weihnachten kann auch eine Chance sein, zur Ruhe zu kommen, eine Auftankzeit. Stimmt, aber komisch, bei mir klappt das nie so richtig. Und ehrlich gesagt, bei Jesus war es auch nicht so. Ne? Die Krippe damals, als der Friedefürst als Kind kam, war der Auftakt zu einem Leben, das von Aufgabe, nämlich seiner himmlischen Privilegien, von Hingabe, nämlich seiner Lebenszeit und Kraft für Menschen, denen Jesus gedient hat, und Weggabe, nämlich seines Lebens am Kreuz geprägt war. Nicht gerade so eine Wohlfühlzeit. Und versteht mich nicht falsch, es ist auch nicht so, dass es diesen inneren Frieden nicht gibt. Es gibt diesen inneren Frieden von Gott, der höher ist als alle deine Verstandesvorbehalte. Das bestätigt auch das Wort Gottes. In Philipper 4, Vers 7: Der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus bewahren. Diesen Frieden gibt es. Aber es ist nicht der Weihnachtsfriede, warum Jesus Mensch wurde. Also nicht der Weltfriede, nicht mein innerer Friede, dann vielleicht der Friede in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, den wir so nötig haben. Aber ihr ahnt schon, der ist es auch nicht. So wird ja Weihnachten oft dargestellt. Fest der Liebe, Fest der Harmonie, Fest der Familie, trautes Heim, wenn noch möglich, warmer Ofen. Nun ja, ich wünsche euch das von ganzem Herzen, nicht nur den warmen Ofen, aber die Realität ist ja oft anders. Und jetzt haue ich da noch einen drauf, da sagt nämlich Jesus auch was dazu. Denkt ihr vielleicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Entzweiung. Denn von jetzt an wird es so sein, wenn 5 Menschen in einem Haus wohnen, werden sich 3 gegen 2 stellen und 2 gegen 3. Der Vater wird gegen den Sohn sein, der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter wird gegen die Schwiegertochter sein und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Auch nicht so ein prickelnder Spruch für Weihnachtskarten. Zeigt es bitte nicht eurer Schwiegertochter, eurem Schwiegersohn am Heiligabend. Aber was meint Jesus hier? Jesus sagt, das Evangelium ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das Evangelium birgt Konfliktpotenzial bis in die Familien und in die sozialen Strukturen hinein. Warum? Das Evangelium lehnt Religiosität und Formen ab, die äußerlich sind. Das oder jenes zu tun, um von Gott angenommen zu werden, das ist nicht das Evangelium. Und wenn du das konsequent lebst, dann wirst du Ablehnung erfahren. In anderen Ländern und Kulturen wird das Evangelium bedeuten, dass du dich von Götzen, Riten, Kulten lossagst. Das bedeutet definitiv Stress für dich. Und hierzulande wird es immer mehr unpopulär, davon zu sprechen, dass Jesus ja eigentlich in diese Welt gekommen ist, um sein Blut zu vergießen, zu sterben für dich und mich, damit du und ich gerettet werden können. Ich fand ein erstaunliches Zitat eines katholischen Theologen, Hermann Hering, hat am 5.12., also jetzt vor ein paar Wochen, auf katholisch.de, also so einem Internetportal der katholischen Kirche, gesagt, dass die katholische Kirche jetzt endlich dazu kommen müsste, die Lehre von der Erbsünde aufzugeben. Die katholische Kirche sei dadurch in ein dunkles, traumatisierendes Menschenbild geprägt worden. Der Glaube an die Sündhaftigkeit des Menschen von Anfang an habe zu einer allgemeinen Freiheits- und Weltangst, zur Angst vor Selbstständigkeit und Autonomie geführt. Verantwortlich für die Fehlentwicklung macht Hering vor allem den Apostel Paulus und den Kirchenvater Augustinus. Ausgangspunkt des christlichen Menschenbildes muss nach Ansicht des Theologieprofessors die ungeschmälerte Freiheit sein. Ich meine, es sind Zitate immer verkürzt, muss man fairerweise sagen, und man kann an der Erbsündelehre theologisch jetzt vielleicht auch das ein oder andere mäkeln, wenn man will. Aber die Tatsache, dass wir Menschen in einem bestimmten heillosen, verlorenen Zustand vor Gott sind, von Anfang an, das ist biblisch. Und wenn ich das ausschütte und weglasse, dann habe ich ein echtes Problem. Aber der Theologieprofessor meint, vielleicht wird die Kirche dadurch attraktiver. Könnte sein, dass du in deiner engsten Umgebung einfach immer wieder erlebst, dass Leute sauer reagieren, wenn du wirklich deinen Glauben bekennst. Und ich weiß nicht, ob es dann hilft, von Weihnachten zu erzählen. Kannst du mal ausprobieren. Und wieder nicht falsch verstehen, kann das Evangelium und seine Versöhnungskraft Familien zusammenbringen, dir die Kraft für Vergebung und Frieden in deinen Beziehungen geben? Absolut ja, absolut ja. Kann und wird es. Aber das ist, auch wenn es sehr gut ist, nicht der wahre Weihnachtsfriede. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, danke Sven, du hast jetzt mein Weihnachtsfest ruiniert. Aber, liebe Freunde, liebe Geschwister, die Wahrheit ist ja so viel größer und schöner und besser. Und über die sprechen wir jetzt auch. Was ist also der Shalom des Friedefürsten? Es geht um einen Frieden, um eine vollständige Wiederherstellung, einen Shalom, der wichtigste ist. Und dennoch denken die meisten an Weihnachten nicht daran. Die meisten Menschen denken sogar, dass sie diesen Frieden gar nicht brauchen. Dabei wird es immer noch oft genug gesungen. Ich singe jetzt nicht, das ist für die Stimme nicht gut, ne? Aber ihr kennt den Text. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue dich, o Christenheit. Jesus kam als Kind an Weihnachten, um diesen Shalom zu bringen, diesen perfekten Frieden, diese vollständige Versöhnung zwischen dem heiligen Gott und uns, den verlorenen, in die Irre gelaufenen Menschen. Diesen Shalom zu bringen zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Das ist der am meisten vernachlässigte und doch der wichtigste Frieden, den wir brauchen. Der Kern von Weihnachten. Und der eigentliche Auftrag für den Feldherrn des Friedens. Lass uns in den Epheserbrief schauen. Denn er selbst, Christus, ist unser Friede. Er hat aus beiden, den Fernen und den Nahen, den Heiden, den Nahen, die schon als Juden ganz viel über Gott wussten, eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen, um sie in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Das geschah durch seinen Tod am Kreuz, durch den er auch die Feindschaft zwischen ihnen getötet hat. So ist er gekommen und hat Frieden verkündet, Frieden für euch in der Ferne und Frieden für die in der Nähe. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist freien Zugang zum Vater. Es gibt viele andere Stellen der Bibel, die das auch so bezeugen, dass das dass die Kernaufgabe von Jesus Christus war, diesem verheißenen Kind von Bethlehem, dem Mann, der am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist und jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Dieser vollkommene Friede, der war ja nicht umsonst. Ne? Nebenbei, Frieden ist auch in dieser Welt eigentlich nicht umsonst. Der kleine Friede nicht, der kostet was und großer Friede kostet auch oft viel. Manchmal muss man sogar dafür in den Krieg ziehen. Und Jesus ist damals in den Krieg gezogen. Er kämpfte gegen deine und meine Rebellion. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Jetzt ist es klar, worum es beim Weihnachtsfrieden zuallererst geht. Der Saar Shalom, der Friedefürst Jesus, hat uns vollständig mit Gott versöhnt. Wir sind jetzt seine Kinder und dürfen in seiner Gegenwart leben, jetzt und in Ewigkeit. Ich möchte allerdings zwei Gruppen von Menschen heute Morgen hier ansprechen, nochmal besonders. Vielleicht bist du jemand, der auf der ehrlichen Suche nach Frieden ist. Frieden politisch, Frieden sozial in deinem Umfeld, in dir selber und mit den Menschen, mit denen du lebst. Aber du hast keinen Frieden mit Gott. Und das ist jetzt für dich. Frieden zu suchen, egal wo, ist immer ehrenwert. Aber du versäumst das wichtigste Ziel deines Lebens, deine wahre Berufung, einen vollständigen, ewigen Frieden mit Gott, deinem Schöpfer. Vielleicht kriegst du ja heuer an Weihnachten viele Geschenke. Aber Gott hat dir durch den Friedefürst Jesus das einzige Geschenk gemacht, das du wirklich brauchst. Das Geheimnis dieses Friedensgeschenks liegt darin, dass wir zugeben, dass wir tatsächlich buchstäblich im Krieg mit Gott sind und diesen Frieden wirklich brauchen. Pass mal auf, du schätzt ja ein Geschenk nur, wenn du es echt gut brauchen kannst. Also wenn ich dir jetzt ein iPhone 4S schenke, aber du hast schon ein iPhone 11, vielleicht braucht man beides nicht, aber egal. Hey, was machst du mit dem 4S? Du wirst es in die Ecke legen. Wenn du in Kenia eine warme Wollmütze oder am Nordkap einen Sonnenschirm kriegst, du sagst höflich Danke und stellst sie in die Ecke. Du brauchst sie nicht. Und so glauben die meisten Menschen, wenn sie von Jesus hören, sie brauchen diesen Frieden mit Gott gar nicht. Sie sagen höflich Danke, aber ich bin auch gar nicht im Krieg mit Gott. Lass uns dazu auch mal in die Bibel schauen. Römer 8, Vers 7. Der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber, denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Krass, ne, oder? Das ist unser natürlicher Zustand, meiner, deiner vor Gott. Ohne das Werk des Friedefürsten. Feindlich. Nicht gleichgültig, irrelevant oder wie auch immer. Feindlich. Und das war seit der Sache im Garten Eden so bei jedem und allen. Ich hoffe nicht, dass das die katholische Kirche aufgibt. Tim Keller, der amerikanische Theologe, Pastor, sagt, der ursprüngliche Zustand unserer Herzen ist nicht Unwissenheit über Gott, sodass wir Lehre oder Wissen bräuchten, auch nicht Gleichgültigkeit gegen Gott, die einen Motivationsschub bräuchte, sondern Feindschaft gegen Gott, sodass du Versöhnung brauchst. Und diese Feindschaft im Leben ist manchmal, gegen Gott ist manchmal offensichtlich. Zum Beispiel wie bei einem Paar, das sich früher innig lieb gehabt hat und jetzt Spinnefeind ist. Da erleben wir, wie manchmal vorher geliebte und geschätzte Eigenschaften, die gleichen Eigenschaften, plötzlich ins negative Gegenteil gekehrt werden. Zum Beispiel, sie war genau und gründlich. Jetzt ist sie kleinlich und pedantisch. Er war standhaft und fest. Jetzt ist er stur und kompromisslos. Er war optimistisch und spontan. Jetzt ist er chaotisch und unzuverlässig. Das sind von einer Medaille die Vorder- und die Rückseite. Und bei Gott ist es manchmal auch so. Menschen, die Gott lieben, die sagen, Gott ist souverän. Menschen, die Gott ablehnen, sagen, Gottes Handeln und Wirken ist völlig unverständlich. Und Menschen, die Gott lieben, sagen, Gott ist gnädig. Menschen, die Gott nicht kennen, sagen, ich muss mir Gnade verdienen bei Gott. Menschen schätzen Gottes gute Gebote. Andere sagen, Gottes Gebote sind zu eng, zu hart. Menschen preisen Gott als gerecht. Andere sagen, Gott ist lieblos. Menschen sagen, Gott ist mein Hirte. Und Menschen sagen, wie kann Gott mich dahin führen? Wie kann Gott das zulassen? Wo war Gott, als ich dahin gekommen bin? Und das Tragische ist, dass es nicht nur Menschen auf der einen Seite, die mit Gott leben und auf der anderen Seite, die Gott nicht kennen, sondern auch uns geht es manchmal so. Auch wir können plötzlich, nachdem wir noch vorher gesagt haben, Gott, ich vertraue deiner souveränen Leitung, an einen Punkt kommen, wo wir plötzlich sagen, kapiere ich nicht Gott, da bin ich nicht dabei, da kann ich nicht mitgehen. Und so brauchen auch wir immer wieder dieses Geschenk der Vergebung, der Versöhnung, was Jesus einmalig erworben hat am Kreuz. Und wenn du sagst, das gibt's alles in meinem Leben nicht, dann könnte es sein, dass Feindschaft zu Gott auch manchmal versteckt auftritt. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin gar nicht Gottes Feind, dann könnte es gut sein, dass du dir einfach einen eigenen Gott gemacht hast. Nach deinen eigenen Vorstellungen, nicht der Gott der Bibel, eher so ein kontrollierbarer Wünsch dir was, Gott, mit dem alle klarkommen und der niemandem auf die Zehen tritt. Aber wenn wir den Gott der Bibel kennen und kennenlernen, dann bleiben wir nicht gleichgültig. Denn er, der heilige Gott, ist nicht mit allem in deinem und meinem Lebensstil einverstanden. Und er wird jeden zur Rechenschaft ziehen. Der vielleicht größte Ausdruck der Feindschaft zu Gott ist aber, dass wir Menschen selbst unser Gott sein wollen und seinen Herrschaftsanspruch über unser Leben glattweg ablehnen. Wir denken, reden und leben so, wie wir wollen. Unsere Regeln, unsere Moral, Gott soll das abnicken. Kirche ist schon okay, spenden, klar doch, mal worshipen, mal beten, vielleicht sogar vor jedem Essen. Aber die restliche Zeit des Lebens sind wir der Fürst unseres Lebens. Das, liebe Freunde, ist vielleicht die traurigste Feindschaft gegen Gott überhaupt. Weil sich das so super smooth leben lässt, sogar mitten in der Gemeinde. Und so frage ich dich, bist du bereit zuzugeben, dass du diesen Frieden mit Gott brauchst? Als einzigen Ausweg aus dem Zustand der Feindschaft zu Gott. Er bietet dir in Jesus diese Versöhnung an. Und ich, für mich, brauche das dringender als alles andere. Das ist meine einzige Rettung. Das ist der Sinn von Weihnachten. In Römer 5, Vers 10 lesen wir, denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Halleluja! Vielleicht bist du aber schon mit Jesus unterwegs, hast das Friedensangebot vom Kreuz schon als Geschenk für dich ganz persönlich angenommen. Aber irgendwie fehlt dir der Friede im Alltag, der Friede in dir selbst oder auch in deinen Beziehungen. Das ist die zweite Gruppe von Menschen. 2021 wurde bei den Filmfestspielen in Cannes ein Film gezeigt, der heißt 10.000 Nights in the Jungle, 10.000 Nächte im Dschungel. Und der handelt von einem ganz tragischen Helden. Der japanische Leutnant Hiro Onoda wurde 1944 mit einem Kommando auf eine kleine, einsame philippinische Insel geschickt. diese Insel wurde von den amerikanischen Truppen angegriffen und sein Trupp wurde in das Landesinnere vertrieben sozusagen oder hat sich dahin zurückgezogen, in den Dschungel. Und während nach einer Weile seine Soldaten den Dschungel wieder verlassen haben, weggegangen sind, hat er, weil er einen Auftrag hatte, nämlich diese Insel auf jeden Fall zu halten, bis die kaiserliche Armee kommt, hat er gesagt, nein, ich gehe nicht weg, ich bleibe hier. Und er ist bis 1972 in diesem Dschungel gewesen und hat nicht mitgekriegt, dass der Krieg vorbei ist. Also 29 Jahre, ne, hat er die Realität des Friedens, die ja da war, die Realität war da, aber er hat sie nicht gesehen, er hat sie nicht erkannt. Für ihn war sie nicht da. Er hat keinen inneren Frieden gehabt. Vielleicht kämpfst du immer wieder mit Sünde, verachtest dich für Versagen, kannst dir nicht vergeben oder du lebst in Streit mit anderen oder was ganz anderes, was Unfrieden in deinem Herzen stiftet. Wird denn der Friede unseres Friedefürsten Jesus auch ganz praktisch erfahrbar in unserem Leben? Die gute Nachricht lautet absolut ja. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Nicht so ein bisschen Friede, so ab und zu am Sonntag oder an Weihnachten, sondern er regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Der Frieden, der von Christus kommt. Das ist etwas, was Lebensrealität werden soll in unserem Leben. Und das Tolle ist, es ist ja so eine passive Aufforderung. Oder sagen wir so, der Friede kommt von Jesus, nicht von mir. Mach nicht ich, mach auch nicht andere Menschen, sondern er kommt von Jesus. Liefer doch deinen Unfrieden ihm aus. Vertraue ihm alles an. Er wird ihn verwandeln, das hat er zugesagt. Jesus ist der Feldherr des Shalom. Er ist der Sieger und er hat das neue Leben für dich erkämpft. Und deswegen stehen dann nicht Streit und Selbstverachtung, nicht Hass und Verurteilung über deinem Leben als Sohn und Tochter Gottes, sondern Versöhnung, bedingungslose Annahme und Liebe. Gott freut sich, wenn du in deine Arme läufst. Ich denke an den Vater, der auf den verlorenen Sohn, und dann kannst du auch Tochter einsetzen, wenn du möchtest, wartet. In diesem biblischen Gleichnis von Jesus, der nur darauf wartet, dass sein Kind zurückkommt. Lass Jesus regieren und der Friede wird sogar in deinem Leben wachsen. Denn in Galater 5, Vers 22 ist von dieser Frucht die Rede, die der Geist Gottes wachsen lässt. Und ein Aroma dieser Frucht ist Friede. Friede. Nicht der politische Friede, nicht das Äußerliche, sondern der in dir. Vollständige ewige Versöhnung mit Gott, das ist also der wahre Weihnachtsfriede. Was ist jetzt aber mit diesem anfangs zitierten allumfassenden Shalom, diesem Zustand allumfassender Wiederherstellung und Heilung? Das, wonach sich insgeheim jeder Mensch sehnt. Das Ende von allen Kriegen. Echter Frieden, dass Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, das Ende von korrupten Führern, keine ungerechten Regierungen mehr, keine Sklaverei und Ausbeutung von Mensch und Schöpfung, kein Missbrauch, keine Scheidung, kein zwischenmenschlicher Hass und Streit, Mord und Totschlag, keine Krankheit, keine Schmerzen, keine Tränen. Und du kannst die Liste jetzt erweitern. In unserem Adventstext der letzten vier Wochen blickt der Prophet Jesaja ja in die Zukunft. Er kündigt die Geburt eines Kindes an, eines ewigen Herrschers, mit all den Attributen, die wir in den letzten Sonntagen kennengelernt haben. An Weihnachten ist diese Prophezeiung wahr geworden. Als Jesus kam, um schlussendlich am Kreuz Tod und Sünde für jeden von uns zu besiegen und vollständigen Frieden mit Gott zu schaffen. Aber Jesajas Text wartet noch auf eine zweite Erfüllung. Dieser Jesus wird ein zweites Mal kommen. Dann als Herrscher, nicht mehr als kleines Kind, der den Shalom Gottes 1:1 umsetzen wird, hier auf dieser Erde. Unser Text ist eingeklammert von zwei Versen, die ich euch am Schluss mitgebe. Dort schreibt Jesaja: Du zerbrichst das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Dann kommt die Geschichte mit dem Kind. Und dann kommt: Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron, seine Herrschaft hat für immer Bestand. Am Ende gewinnt der Wunderrat, Gott Held, Ewigvater und Friedefürst, unser Herr Jesus Christus. Amen.